ARD. NDR Info. Intensivstation.
Mit Markus Schubert. Willkommen. Na, haben Sie schon auf Sommerreifen gewechselt? Oder wollten Sie es diesmal bleiben lassen, weil Sie dachten, Sie werden Ihr Auto im Sommer sowieso nicht brauchen? Und Sie wissen schon, warum.
Die Zahlen des Umweltbundesamtes sagen in der Projektion für dieses Jahr, dass wir sofort 22 Millionen Tonnen Äquivalente an CO2 reduzieren müssen. Das geht nur mit dem Verzicht auf das Autofahren an 2 Wochentagen.
Oder mit dem Verbot für das Fahren von 1.022.000 Tonnen in Fußgängerzonen.
Das ist nicht easy, 22 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Und das muss auch nicht ein Ministerium leisten oder ein anonymer Sektor. Es geht um die Menschen in diesem Land. Und das ist keinem zu vermitteln, dass wenn man die Klimaschutzziele einhält, man wegen einer Gesetzessystematik trotzdem nicht Auto fahren darf. Wissen Sie, das ist genau der Punkt.
Tja, die Bundesregierung beschließt so schöne Klimaziele, aber die Leute setzen sich in ihre Scheißkarre und fahren einfach dran vorbei.
Der Sektor sind die Bürgerinnen und Bürger, die Auto fahren, und die Menschen, die im Supermarkt einkaufen, weil die Waren dort mit dem LKW hingebracht werden. Gut. Wir müssen aufhören von dieser Abstraktion. Die Menschen müssen wissen, dass sie betroffen sind.
Und deshalb Hausarrest am Wochenende. Das war die Horrorvision der vergangenen Tage. Und der Expertenrat der Bundesregierung hat Wissing auch noch mal bescheinigt, dass sein Ressort das Sektorziel wieder reißt.
Der Verkehr hinkt beim Klimaschutz weiter deutlich hinterher. Das betont der Expertenrat für Klimafragen in seinem neuen Prüfbericht. Statt der erlaubten 133 Millionen Tonnen CO2 seien im Verkehr 146 Millionen Tonnen CO2 im vergangenen Jahr entstanden. Hauptursache sei der Pkw-Verkehr. Laut Klimaschutzgesetz müsste für den Verkehrsbereich ein Sofortprogramm vorgelegt werden, so der Expertenrat.
Ja, müsste, samt Fahrverboten. Nun hat sich die Ampelkoalition aber nur Stunden später auf ihr neues Klimaschutzgesetz verständigt und darin sind eben gar keine Sektorziele mehr festgelegt. Jedes Ministerium kann sich dann hinter den anderen verstecken und damit hat der Täter alle Spuren verwischt. Wissing kann alles bleiben lassen. Fahrverbote, höhere Kerosinsteuer, Tempolimit, alles nicht mehr erforderlich. Und Wissing sagt, er tut eh schon mehr als genug für den Klimaschutz.
Wenn ich ablenken wollte, würde ich ja nicht so aktiv Klimaschutz betreiben. Ich habe das Deutschland-Ticket eingeführt. Ich habe das größte Sanierungsprogramm für die Bahn auf den Weg gebracht. Wir haben ein Riesenprogramm, um die Ladesäuleninfrastruktur auszubauen. Ich kämpfe für Klimaschutz, aber ich sage den Leuten gleichzeitig die Wahrheit.
Glückwunsch! Sie verlassen den kontrollierbaren Sektor. Dabei hatten wir schon zu träumen gewagt von der Neuauflage des autofreien Sonntags, an dem man schon in den 1970ern über die Autobahn spazieren oder galoppieren konnte.
Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln.
Der befürchtete Frust über das Fahrverbot bleibt aus. Im Gegenteil. Viele Bundesbürger trotzen der Krise mit Humor und Pragmatismus. Sogar das Pferd erlebt eine kurzfristige Renaissance als Fortbewegungsmittel.
Und das wusste vor Willy Brandt schon Kaiser Wilhelm, dass sich das Auto auf Dauer nicht gegen das Pferd durchsetzen würde. Der autofreie Sonntag wäre aus unserer Sicht aber nur der Beginn des großen Verzichts. Um 22 Millionen Tonnen CO2-Emissionen einzusparen, dürfen Sie am Wochenende im Grunde gar nicht mehr aus dem Bett steigen. Der Fußball geht ja ohnehin mit gutem Beispiel voran. Corona hat schon gezeigt, dass es diese Folklore mit Stadionwurst, Bier und Pyrotechnik bei einer Fernsehsportart gar nicht braucht. Bayer Leverkusen ist extra so früh deutscher Meister geworden, damit man auf die 5 Spieltage Restprogramm eigentlich verzichten kann. Ein fußballfreier Samstag wäre nicht nur klimapolitisch das Nonplusultra. Ach nee, die Ultras wären ja dann auch nicht mehr da.
Ich melde mich hier aus dem Hamburger Volkspark, wo die Vögel zwitschern. Ja, es ist mal wieder soweit. Fußballfreier Samstag. Ein tolles bundesweites Projekt, das der Verkehrsminister und erste Umweltschützer des Landes Volker Wissing ins Leben gerufen hat. Denn allein hier verzichten heute rund 56.000 Menschen darauf, mit der Anreise zum Spiel unnötig CO2 zu emittieren. Und hier wollen wir in besonderer Weise den Beitrag der rund 4.000 daheimgebliebenen Gästefans aus Nürnberg würdigen und natürlich besonders der Gästemannschaft, die 600 Kilometer lange Strecke eigentlich mit dem Flugzeug zurücklegen wollte. Aber statt zu spielen, sitzen die Spieler nun in Nürnberg im Fitnessstudio auf den Ergometern und produzieren so den Strom für das Verkehrsmuseum und das DB-Museum der Deutschen Bahn. Und das ist ja noch längst nicht alles, was dieser fußballfreie Samstag fürs Verkehrsministerium, fürs Klima leistet. Denn allein im Volkspark werden heute 8000 Bratwürstchen nicht gegrillt. Und das spart gleich mehrfach, so fällt der Transport der Würstchen zum Stadion weg, wo wiederum kein einziger Grill angeheizt werden muss. Und darüber hinaus wissen wir ja alle, dass die Fleischproduktion sehr energieintensiv und damit klimaschädlich ist und Wurstwaren natürlich auch sehr gesundheitsschädlich sind. Vielleicht auch deshalb sind Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Gesundheitsminister Karl Lauterbach glühende Unterstützer des fußballfreien Samstags, also ein rundum gelungenes Projekt der sonst so zerstrittenen Ampelparteien, das übrigens auch bei den Ländern gut ankommt. Denn für die Polizei ist so ein fußballfreier Tag einer zum Durchschnaufen. Auch wenn jetzt gerade die zur Sicherheit hier am Stadion abgestellte Hundertschaft drei Jungs im Grundschulalter in Gewahrsam nimmt, die mit einer Cola-Dose gegen das heutige Fußballverbot verstoßen haben. Klimaschutz hat eben für die Politik oberste Priorität und mit dieser Botschaft zurück ins Studio.
Der ultimative Verzicht zugunsten des Klimas und für ein besseres Leben wäre natürlich der politikfreie Sonntag. Kein Bericht aus Berlin, keine Sitzungen, keine Interviews. Ein Traum.
Ein herzliches Willkommen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und, hören Sie es? Ganz genau, nichts. Denn hier ist heute am politikfreien Sonntag tote Hose. Keine Politik, das bedeutet weniger heiße Luft im Allgemeinen und weniger Energie, die damit verschwendet wird, sich über neue, irrwitzige Ideen aus dem FDP-geführten Verkehrsministerium zu erregen. Einzig Olaf Scholz dreht ein paar TikTok-Videos, in denen er verrät, was er in seiner Aktentasche hat oder ob er Plattdeutsch kann. Mit anderen Worten, er darf sprechen, aber nichts sagen. Und das beherrscht der Kanzler nun mal besser als alle anderen hier im politischen Berlin. In der Programmplanung wiederum herrscht reges Treiben. Hier ringen die KollegInnen darum, die Löcher durch den Wegfall der Politik-Sendeflächen zu stopfen. Weil der Bericht aus Berlin entfällt und die Tagesschau ohne politische Themen deutlich kürzer ausfällt, beginnt der Tatort schon um 18.30 Uhr. Dadurch kann Deutschland früher ins Bett und das Licht ausmachen. Auch das leistet einen spürbaren Beitrag zur Energieeinsparung. Fazit: Das Leben geht auch ohne Politstreit weiter und mit der eingesparten Energie lassen sich endlich genug Schilder für ein Tempolimit produzieren.
Twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy living. Life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you.
Um die viel diskutierten Fahrverbote geht es auch in der aktuellen Ausgabe des Extra 3 Podcasts Bosettis Woche. Die Kabarettistin Sarah Hakenberg über die segensreiche Wirkung von Verboten.
Die Mehrheit wünscht sich ein Tempolimit, ja. Und trotzdem fährt, glaube ich, die Mehrheit auch oft über 130. Und das heißt, da ist genau das passiert, was ich mir wünschen würde für die ganze Gesellschaft, dass viele einsehen, ihnen würde ein Verbot helfen. Also sie schaffen es nicht aus eigener Kraft, aber sie wünschen sich das Verbot, damit sie es dann nicht mehr machen.
Sarah Hakenberg in Bosettis Woche. Zu finden und am besten zu abonnieren in der ARD Audiothek. Die Revolutionen von Professor Lauterbach gehen weiter. Der Gesundheitsminister sagt, 50.000 Ärztinnen und Ärzte wurden in den letzten 10 Jahren zu wenig ausgebildet. Und ich glaube, von einigen solcher Ärzte wurde ich schon behandelt.
Wir haben 50.000 Ärztinnen und Ärzte in den letzten 10 Jahren nicht ausgebildet. Daher werden uns in den nächsten Jahren flächendeckend die Hausärztinnen und Hausärzte fehlen. Wir werden eine ganz schwierige Versorgungssituation kommen.
Zwei Ideen hatte der Minister als Heilmittel. Zum einen geringere Anforderungen fürs Medizinstudium und dann nochmal einen Rabatt bei der Zulassung, wenn man freiwillig Landarzt wird. Ja, und dann sollte es noch Gesundheitskioske in Problemvierteln geben, wo man ohne Arzt schnell medizinische Hilfe kriegen kann. Eine Aspirin, eine Spritze, eine Impfung. Durch eine Person, die immerhin schon mal einen Arzt persönlich getroffen hat. Oder habe ich das falsch verstanden? Gut, dass unser Reporter nachfragen kann.
Ja, also herzlich willkommen.
Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Gesundheitskiosk, Herr Minister?
Ja, den Kiosk haben wir also erst einmal verschoben. Da gab es in der Koalition interne Lindnerstände dagegen. Also Entschuldigung, Widerstände dagegen.
Ja, weil diese Idee mit den Kiosken, die war ja von Anfang an, also...
Ja, ja, schreiben Sie ruhig wieder eine bunte Tüte mit Kassenleistungen oder so etwas. Sehr witzig. Heute geht es hingegen um Maßnahmen gegen den Ärztemangel durch niederschwelligen Einstieg ins Medizinstudium, kurz MAGI-NI-IMED, den wir jetzt im Rahmen des GVSG implementieren möchten.
Hä?
Ja, die Länder sind ja zu geizig, um neue Studienplätze zu schaffen, aber wir brauchen mehr Mediziner. Deshalb wollen wir in Zukunft also nicht nur Oberstrebern ein Medizinstudium ermöglichen, sondern auch intellektuellen Haubentauchern.
Und was heißt das konkret?
Ja, wir produzieren gerade TikTok-Videos, in denen wir in leichter Sprache die Vorzüge der Heilkunde zeigen. Also etwa Golfturniere und Vorstadtvillen mit parkähnlichen Gärten.
Aber ich bitte Sie, Herr Minister, das sind doch uralte Klischees. Ein Hausarzt im ländlichen Raum kann doch heute kaum noch...
Ja, das ist mir auch klar. Aber das muss ich ja den potenziellen Ärzten nicht auf der Nase binden. Im Übrigen führen wir auch die Studienqualifikation durch Wartesemester wieder ein. Wir denken da an eine NC-Aufwertung von ca. 55 Schulnoten pro Semester. Somit wäre dann selbst einer, der sich auf der letzten Rille durch das Abi gefuscht hat, schon nach ca. 5 Stunden Wartezeit qualifiziert für ein Medizinstudium.
Ja, selbst diese drastischen Maßnahmen helfen aber nicht kurzfristig. Ein Medizinstudium dauert doch mindestens...
Ja, auch daran haben wir gedacht. Deswegen soll man ein 2-stündiges sogenanntes Kurzstudium absolvieren können. Dazu richten wir in der Fläche niederschwellige Bildungseinrichtungen ein.
Was denn für niederschwellige Bildungseinrichtungen?
Ja, wir nennen das Bildungskiosk.
I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. A midnight medication, just show me where it hurts.
Der Bundestag hat gewaltige Veränderungen beim Namensrecht vorgenommen. Das eine betrifft den Vornamen. Also wenn Sie sich als Günther nicht so recht wohl mit sich fühlen, können Sie unkompliziert auf Brigitte wechseln. Das andere betrifft die Nachnamen. Beide Ehepartner können jetzt Doppelnamen tragen, auch in umgekehrter Wagenreihung. Und Kinder können sich von allen Namensgebern was zusammensuchen. Entweder gleich oder später, wenn man die Eltern schon besser kennt und weiß, welchen Namen man auf keinen Fall weiter durchs Leben tragen will. Aber der Beratungsaufwand auf den Standesämtern ist jetzt natürlich enorm gestiegen.
Bürgerhotline, Schneefelder Winkelbrecht, was kann ich für Sie tun?
Es geht um eine Namensänderung.
Schon wieder.
Was? Ich rufe zum ersten Mal an.
Ach so, ich meinte nicht Sie, ich meinte generell rufen so viele an, seit das neue Namensrecht durch ist.
Ach so.
Wie ist denn der Name?
Neu.
Nee, ich brauche erstmal den alten.
Nein, mein Nachname ist neu.
Ach, haben Sie den schon geändert?
Nein, ich heiße schon immer so.
Wie?
Neu. Neu ist mein Nachname, N-E-U.
Verstehe, und den wollen Sie jetzt ändern?
Nein, es geht gar nicht um mich.
Warum rufen Sie dann hier an?
Es geht um unseren Sohn, der ist gestern zur Welt gekommen.
Gratuliere. Als Redakteur?
Was?
Zur Welt.
Ach so, nein. Auf die Welt gekommen, geboren.
Ach so, und jetzt?
Und wir wollen ihm ein friesisches Patronym geben.
Schön für ihn, aber was haben wir damit zu tun, was Sie Ihrem Sohn zur Geburt schenken?
Nicht schenken, das ist friesische Tradition. Sie kennen das doch, wenn ein Jan einen Sohn kriegt, heißt der mit Nachnamen Jansen. Wenn ein Peter einen kriegt, der heißt der Petersen und so weiter.
Ach, das meinen Sie, ja, das stimmt. Und wie ist denn der Name Ihres Sohnes?
Kensen.
Woher soll ich den kennen? Ich frag Sie doch gerade.
Nein, Kensen ist der Name. Mein Vorname ist Ken und mein Sohn soll mit Nachnamen Kensen heißen.
Okay, dann muss
Moment, ich habe noch eine Frage.
Bitte?
Das neue Recht erlaubt ja auch Doppelnamen für Kinder.
Ja, auch das stimmt.
Dann hätten wir gerne als ersten Nachnamen mein Patronym, also Kensen, und dann den Nachnamen der Mutter.
Und der ist?
Den schon.
Das heißt, Ihr Sohn hieße mit Nachnamen Kensen den schon?
Exakt.
Das geht jetzt leider nicht.
Wieso? Das ist doch das neue Recht.
Kann ja sein, aber jetzt habe ich erstmal Mittagspause.
Lucke. Und ich wohne im zweiten Stock, wohne genau über die. Und ich weiß, du siehst mich sehr oft. Und du warst her spät in der Nacht, und glaubst an Streit, doch ich hab gar nichts gemacht. Bitte frag mich, was da war. Bitte frag mich, was da war. Glaub ich weiß ja eh warum. Und mach mein Magen manches falsch. Bin ja nicht wirklich dumm. Ich bin ja aus einem anderen Holz. Ich wollt ja sein, so sein wie ihr. Doch mach mal rein, ich ging an dir. Bitte frag mich, was da war. Bitte frag mich, was da war.
Es gibt ein neues Aufregerthema am Frühstückstisch.
Eier, wir brauchen Eier.
Braune Eier, wenn es nach Björn Höcke geht. Verzeihen Sie den Karlauer, musste sein. Fakt ist, bald soll es keine braunen Eier mehr geben im Supermarkt. Das sagt natürlich nicht Björn Höcke, sondern der Vorsitzende des Bundesverbands Deutsches Ei e.V., BDE. Ja, den gibt's wirklich. Also den Verband und den Vorsitzenden. Der Grund ist, dass weiße Eier günstiger und nachhaltiger produziert werden könnten. Die sogenannten Weißlegerhennen legten nämlich mehr Eier bei weniger Futter. Sie sehen also, Eier sind ein Politikum, auch bei der Union. Markus Söder hat ein überlebensgroßes Schokoei mit seinem Konterfei darauf, aus Gründen, die nur er kennt, bei Instagram versteigert. Und selbst der CDU-Chef konnte nicht an sich halten.
Bin in der Nacht von Montag auf Dienstag ausgestiegen, als die Beträge hoch vierstellig wurden. Ich habe nochmal meine Frau gefragt, ob ich weitermachen kann, aber unser Budget für Eier übereinschöpft.
Friedrich Merz wollte das Ei des Markus ersteigern. Ist das möglicherweise die Zukunft? Söder-Ei statt braunes Ei? Oder ist das dasselbe? Wir haben zu diesem Thema einen Experten angefragt. Franz Xaver Franz ist Eierbeauftragter der bayerischen Staatsregierung und jetzt, meine ich, aus einem Legebetrieb in Niederbayern zugeschaltet. Herr Franz, können Sie mich hören?
Ja, hallo, Herr Dings. Servus nach Hornburg.
Hamburg.
Wie auch immer.
Warum hat die bayerische Staatsregierung einen Eierbeauftragten eingesetzt?
Franz, Herr Hornburg, Eier sind bayerisches Kulturgut, so wie das Oktoberfest und unser Anti-Gender-Gesetz.
Was hat das Gendern damit zu tun?
Wir in Bayern. Wir stehen für Vielfalt und nicht für Einfalt. Mann, Frau, braune Eier und weiße. Das eine geht nicht ohne das andere. Und dazwischen gibt's nichts. Das ist die Dialektik der Dinge. Verstehen's?
Also bitte, das ist doch jetzt Küchenbiologie.
Manche Hennen legen braune Eier und manche weiße. Das ist in der Genetik so angelegt. Da gibt's überhaupt keine Diskussion.
Der Osterhase legt ihre Schokoladeneier, oder was?
Gutes Stichwort, Herr Schubert. Wenn das braune Ei in Zukunft wegfällt, dann brauchen wir mir einen Ersatz. Das Schokoladenei hat sich in einer repräsentativen Umfrage zu Ostern als das beliebteste Ei der Bayern herausgestellt. Deshalb haben wir unseren Prototypen entwickelt.
Ach, und das war das Ei, das Markus Söder auf Instagram versteigert hat.
Ganz genau. Schokoladig und mit dem Gesicht von Dr. Markus Söder im Zuckerguss. Bei der Größe haben wir uns wie immer an Franz Josef Strauß orientiert. Deshalb war der Arbeitstitel auch lange Projekt Straußenei. Also zwecks der Kanzlerschaft.
Kanzlerschaft?
Ich meine Einzelhaft. Für Lehrer, die gendern.
Aha. Sie haben also einen Prototypen gemacht.
Genau. Und das sehr erfolgreich. Ich präsentiere das Söderei 1.0 von freilaufenden Söderhennen.
Das ist ein Scherz, oder?
Keineswegs. Wir haben die DNS von braunlegenden Hühnern mit der des Osterhasen und Dr. Markus Söder kombiniert. Herausgekommen ist diese schokoladige Köstlichkeit. Elegant und fein geschwungen in der Form, garantiert regional und bio und ohne Gentechnik. Also fast.
Das klingt jetzt schon sehr nach Science-Fiction.
Das soll es auch, denn Bayern ist Zukunft. Bayern geht voran. Im nächsten Jahr schon soll es mit der Massenproduktion losgehen.
Gendern ist verboten, aber die DNS von Markus Söder mit Legehennen kombinieren, das geht so einfach in Bayern, oder was?
Ich sag's einmal so, je mehr Erdmaterial von Markus Söder im Umlauf ist, desto besser. Unsere Hähner sind Multitalente. Die riechen einen Haschgiftspritzer auf dem Oktoberfest auf 500 Euro gegen den Wind und sind damit parallel Grundlage für unseren landesweiten Kiffer-Bußgeldkatalog. Einmal mit alles teurer und extra scharf, verstehen's?
Nein.
Natürlich hat das Produkt noch ein paar Kinderkrankheiten, das ist klar. Die Hähner geht's gut, nur die Hähne vertragen sie nicht so untereinander. Zu viel Testosteron, das kommt von Markus. Markus? Lass du den Friedrich in Ruhe. Jetzt hab ich's fertig, gell? Ich hab grad ein Interview. Friedrich, auf deine Stange. Du hast hier überhaupt nichts verloren. Armin, wo kommst du jetzt? Du schon wieder her.
Hallo?
Ah, entschuldigen, sie gingen immer aufeinander. Au!
Hallo? Hallo?
Hallo?
Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, hat man uns früher eingetrichtert, aber inzwischen ist klar, Fleischkonsum trägt zur Klimakrise bei und zwingt Züchter zur Massentierhaltung. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will hier umsteuern, und zwar mit Hilfe der Mehrwertsteuer. Die soll für Fleisch erhöht bzw. eben nicht mehr ermäßigt werden, für Gemüse und Obst fällt sie weg. Falls dann überhaupt noch irgendjemand Fleisch isst, werden die Mehreinnahmen aus der Steuer für die Modernisierung der Ställe verwendet.
Schauen Sie, ich bin persönlich Vegetarier, aber ich weiß, auch mein Gemüse braucht Tiere.
Ja, zum Beispiel Pferde, die den Wagen mit Rüben und Spargel auf die Wochenmärkte der Städte ziehen.
Und was halt nicht funktioniert ist, in Sonntagsreden sagen, wir stehen zur Landwirtschaft und von Montag bis Freitag Argumente nennen, warum jeder Vorschlag immer jeweils nicht funktioniert. So geht's nicht. Mit Nein sagen, immer als einzige Antwort kommt man nicht weiter.
Also gut, Fleisch wird teurer.
Lassen Sie uns an der Stelle keine Parteipolitik machen. Lassen Sie uns zum Wohle des Landes, zum Wohle unserer Tierhalter, zum Wohle der Landwirtschaft gute Lösungen finden.
Zum Wohl. Das Problem ist, Menschen, die gefragt werden, ob sie bereit sind, für mehr Tierwohl beim Fleischkauf was draufzulegen, sagen ja. In der Umfragesituation. Aber beim Metzger und im Supermarkt greift dann Kurt Tucholskys Satz, der Zustand der gesamten menschlichen Moral lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen. We ought to, but we don't. Wenn der gemeine Jäger und Sammler an der Theke auf die Fleisch- und Wurstwaren blickt, schaltet sich der Verstand verlässlich aus. Es geht nur um viel und um billig. Und daran wird nicht einmal der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz etwas ändern.
Also jetzt erreicht der Roboter die Kühltheke mit dem Billigfleisch. Er hebt sich eben jetzt leicht an und guckt rein. Sein Biofleischsensor prüft das Angebot. Jetzt wird's spannend.
Benedikt Markschneider ist KI-Spezialist und Robotiker am Institut für Lebensmittelpsychologie der Universität Worpswede. Er will mit Hilfe von Einkaufsrobotern herausfinden, ob Resistenz gegen Billigangebote im Lebensmittelbereich grundsätzlich möglich ist.
Es ist ja offensichtlich, dass der Mensch nicht in der Lage ist, beim Einkaufen von seinem Essen rationale Entscheidungen zu treffen. Probanden im Gehirnscanner haben gezeigt, beim Betrachten von Sonderangeboten, zum Beispiel halben Hähnchen für 99 Cent, da werden dieselben Gehirnregionen aktiv wie bei ungehemmtem Sex. Zahlreiche Studien belegen, dass gerade wir Deutsche diesem Mechanismus willenlos ausgeliefert sind.
Der Einkaufsroboter wurde mit zehntausenden Lebensmittelangeboten und klaren Konsumvorgaben trainiert. Theoretisch sollte er in der Lage sein, Schnäppchenangeboten auszuweichen und gesunde, faire und umweltgerecht erzeugte Angebote auszuwählen. Theoretisch.
Bis jetzt konnte auch die KI im Roboter den Billigangeboten nicht widerstehen, aber wir wissen nicht genau warum.
Ist der Drang, ein paar Cent zu sparen, ein unverrückbares Naturgesetz? Der Einkaufsroboter starrt nun schon seit 45 Sekunden in die Kühltheke mit dem Billigangebot und scheint blockiert. Programmierer Alwin Bock ist frustriert.
Also an sich sollte das klappen. Unsere Simulationen sind problemlos gelaufen bisher. Aber sobald der Roboter vor dem realen Fleisch steht, also wir wissen da echt nicht weiter im Moment. Herbert, kannst du dir mal ein bisschen vorziehen da? Vielleicht liegt's daran.
Nach einer Minute und 12 Sekunden greift der Einkaufsroboter in die Theke und legt erneut das Billigfleisch in seinen Korb.
Oh, Scheiße.
Ja, das war also der Versuch 4689. Es klappt einfach nicht. Ne? Auch im KI-System gelingt es uns bisher nicht zu verhindern, dass der starke Reiz, ein paar Cent zu sparen, alle anderen Entscheidungskriterien vollständig überlagert.
Ein schwacher Trost für die Forscher in Worpswede. Auch kein anderes Team konnte bisher beim internationalen Einkaufsroboterwettbewerb Meat Challenge einen Erfolg vorweisen. Möglicherweise ist die Wirkung von Billigangeboten im gesamten Universum so unveränderlich wie die Lichtgeschwindigkeit.
Die einzige Chance, teureres Fleisch wirklich an den Mann zu bringen, ist, es so richtig teuer zu machen. Denn wenn es erst einmal als exklusiver Luxus definiert ist, gibt es ja beim Preis nach oben keine Grenzen. Wir wissen ja, was Gutverdiener für feine Weine auszugeben bereit sind.
Hier haben wir nun ein 2018er Husumer Nordwiese Kleeschwein. Leicht pelzige Textur, erdige Aromen mit Kartoffel und Brombeere im Abgang.
Jost Holsteiner ist Deutschlands erster Fleischsommelier. Sein Hof in der Landböker Heide ist schon jetzt auf Craft Meat spezialisiert. Die handwerkliche Zucht und Schlachtung besonders würziger Tiere, die in limitierter Stückzahl sorgfältig veredelt werden.
Wir bauen zum Beispiel die Schweine im Barrikstall aus. Die Boxen sind aus alten Weinfässern gezimmert. Und wenn die Tiere also während der dreijährigen Reifezeit ihren Rücken daran scheuern, dann nehmen sie die Nuancen der Eichenholzfässer allmählich in sich auf.
Die sogenannten Aroma-Hühner in Holsteiners Manufaktur werden hingegen dreimal in der Woche mit mediterranen Kräutern eingerieben und täglich von Hand gewendet. Eine Methode, die schon im 16. Jahrhundert München in der französischen Modernebene besonders wohlriechendes Fleisch bescherte.
Das ist ja alles in Vergessenheit geraten. Auch, dass man Kälber mit Hopfen und Malz füttern kann zum Beispiel. Wenn man dann noch im Herbst ganz vorsichtig die Klöten zurückschneidet, entwickelt sich ein unvergleichlich zarter Ochsenschwanz, der in Schottland als Single Malt Hops Tail von den Feinschmeckern sehr geschätzt wird.
So viel Aufwand hat natürlich seinen Preis. Das Kilo Single Malt Hops Tail kommt auf gut 190 Euro. Ein halbes Aromahuhn verkauft der Fleischsommelier immerhin schon für 42 Euro.
Das ist nicht ganz billig, klar. Aber wenn man bedenkt, dass wir mit japanischen Messern aus 50-fach gefalteten Shirogami-Stahl schlachten, dann relativiert sich das. Unsere Kunden wissen, was Craft Meat wert ist.
In der Tat sind die Fleischproben auf Holsteiners Hof stets komplett ausgebucht. Auch Walter Schlatz hat den weiten Weg aus Bremen auf sich genommen, um neue Varianten des Craft Meat zu erleben.
Viele junge Leute wissen ja gar nicht,
wie wir gelitten haben damals im 20. Jahrhundert. Es gab ja alles, ne? Wir hatten alles. Jeden Tag gab es nur Fleisch aus Massentierhaltung, nicht? Und wir wurden natürlich unglaublich fett und waren richtig krank von den ganzen Antibiotika. Wenn unsere Mutti mal kein Billigfleisch gemacht hat, so an Feiertagen zum Beispiel, boah, das war ein Gefühl, da gab es auch mal Gemüse. Das war immer ein Fest für uns.
Deshalb leistet sich auch Walter Schlatz nun von Zeit zu Zeit ein fruchtiges Jahrgangsschnitzel. 100 Gramm, 24,95 Euro. Oder ein Filet vom 5 Jahre gereiften schottischen Heideperlhuhn. 100 Gramm, 27,89 Euro. Der Genuss ist es ihm wert, sagt der Rentner, der auf seinen gut sortierten, elektronisch klimatisierten Fleischkeller stolz ist. Die Craft-Meat-Szene wächst. Und auch Craft Water ist angesichts knapper, nitratverseuchter Wasserreserven im Kommen.
Gletschertown, der Dschungel brennt. Ab heute wird der Müll getrennt. Im Shutter stirbt das Nilpferd aus. Jetzt bring doch wer die Flaschen raus. Der Sommer war noch nie so heiß. Ob das der Dalai Lama weiß? In Indien wütet der Monsun. Mein Gott, da muss man doch was tun. Und heute Abend gibt es Fleisch. Heute Abend gibt es Fleisch. Steak, Schnitzel und Ricotta. Hauptsache, das Tier ist tot. Wurst, Kotelett, Nacken, Speck. Hauptsache, das Tier kommt weg. Das Leben ist nicht leicht. Doch heute Abend,
ja, das Leben ist nicht leicht,
gibt es Fleisch.
Die bundesweite Bezahlkarte für Geflüchtete und Asylbewerber ist beschlossene Sache. Damit kann man keinen Schlepper bezahlen und nichts in die Heimat überweisen, sondern nur in den örtlichen Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen. Und auch da nur, um den Grundbedarf zu stillen. So eine Karte als Erziehungsmittel, das ist doch ein Ansatz, der viel zu schön ist, als dass man ihn nur auf diese relativ kleine Gruppe beschränken sollte. Wir haben unseren Reporter Oke Schulmeier losgeschickt, um einen ersten Feldversuch in der Landschlachterei Schlömer im Wesselburener Koog zu beobachten. Worum geht es da genau?
Nun, es geht um die FBK, die Fleischbezahlkarte, die den Fleischerwerb revolutionieren soll.
Das klingt ja doch ein bisschen nach der Lebensmittelkarte, von der uns unsere Großeltern immer erzählt haben.
Nun, es gibt ja durchaus Parallelen, aber natürlich auf einem ganz anderen digitalen Niveau. Ich frage hier einfach mal Schlachtermeister Kurt Schlömer. Herr Schlömer, worum geht es hier?
Also, das fing ja an mit der Idee von dem Özdemir, die Mehrwertsteuer für Fleisch zu erhöhen. Das hätte ja nun zu einer Preiserhöhung für den Verbraucher geführt und ihn damit endgültig zum Billigfleisch getrieben. Das wäre also voll nach hinten losgegangen.
Also hat man diese Idee wieder verworfen?
Eben nicht. Da hatte einer die tolle Idee, die Mehrwertsteuer mit der Haltungsform zu verknüpfen. Ich sag nur, Mehrwertsteuer gleich 20 minus 2 mal TV.
Ja, das habe ich jetzt so schnell nicht verstanden.
Oh, kein Wunder. Die endgültige Mehrwertsteuer für ein Stück Fleisch ist gleich 20 weniger dem doppelten Tierwohlwert. Also Haltungsform 1 gleich 20 minus 2, also 18% Mehrwertsteuer. Bei Haltungsform 3 sinkt die Mehrwertsteuer automatisch auf 14. Bei Bio, also 4, bleiben nur noch 12%.
Ah ja, das klingt ja doch ganz einleuchtend.
Ja, warten Sie es ab.
Wird das noch was da vorne?
Kleinen Moment, Frau Kramer. Ich rede gerade mit dem Radio.
Mein Hubert will grillen.
Bin gleich bei Ihnen. Also, Herr Schulmeier, jetzt kommt natürlich noch der EF dazu.
EF?
Entfernungsfaktor. Das geht nach Ringen. Also Ring 1 ist regional, Ring 2 das eigene Bundesland, Ring 3 Bundesrepublik, 4 Europa, 5 Übersee. Natürlich ist dann Bio-Rinderfilet aus Brasilien eine andere Preisgruppe als Schweinenacken aus Kloppenburg. Ne? Aber das macht das Kartenlesegerät ja automatisch mit der eingebauten App. Genau wie die Mengenbeschränkung. Ne?
Das nehme ich.
Was nehmen Sie?
Das brasilianische Rinderfilet für Hubert zum Grillen.
Ja, dann geben Sie mir mal Ihre Karte. So. Tja, da sind nur noch 180 Gramm drauf. Das könnte für einen Grillabend mit der ganzen Familie etwas knapp werden.
Was ist mit Bratwurst?
Ja, Bratwurst ist verarbeitetes Endprodukt. Die kennt kein Tierwohl. Da können Sie richtig zulangen.
Ich habe da eine Idee. Ich kaufe Rinderfilet auf meine Karte und Sie kaufen Bratwürste und wir tauschen dann und Sie zahlen mir die Differenz in bar.
Bar habe ich nicht, aber ich könnte Ihnen Punkte von meiner Payback-Karte anbieten.
Das müssen Sie draußen regeln. Ich will davon nichts mitkriegen.
Ach, wenn ich das der Oma erzähle, wie früher. Der Schwarzmarkt ist zurück.
Und mit diesem durchaus nostalgischen Moment gebe ich zurück ins Studio. Warten Sie, Frau Kramer, ich komme mit dem Rindfleisch gleich raus.
In den USA steckt ein Hilfspaket mit Waffen für die Ukraine seit Monaten im Senat fest, wo kremltreue Republikaner die Abstimmung darüber verhindern. Immerhin gab's jetzt ein Päckchen mit Gebrauchtwaffen, die die USA auf Halde hatten.
Die Waffen stammen laut US-Justizministerium ursprünglich aus dem Iran. Teheran wollte damit die Houthi-Rebellen im Jemen ausrüsten, ein Verstoß gegen eine UN-Resolution. Deshalb beschlagnahmten US-Streitkräfte und ihre Verbündeten sie vor mehr als einem Jahr von 4 Schiffen im Arabischen Meer, die ohne Flagge unterwegs waren.
The American Way of Recycling. Ja, man muss überall nachsehen, wenn man noch verstreute Waffenreste finden will. Die tschechische Regierung hat da ja Artilleriegeschosse in Arsenalen, Garagen und auf Dachböden weltweit aufgetrieben, die jetzt ihren Zweck erfüllen. Was beschlagnahmt unser Zoll denn nicht so alles? In Häfen, an Flughäfen und in reichsbürgerlichen Wohnstuben. Könnte man das nicht auch umleiten und weiterreichen? Dem ist unser Reporter nachgegangen.
Ich stehe hier an der Borsigallee in Frankfurt. Hinter mir in der Lagerhalle befindet sich die größte Asservatenkammer in Deutschland. Eine Lagerhalle mit fast 1 Million beschlagnahmter Asservate. Waffen, Drogen, Autos, alles wird hier aufbewahrt. Und ich bin mir sicher, dass wir hier auch etwas Schönes für die Ukraine finden werden. Wir gehen mal rein. Hier werden bereits ordentlich Kisten gepackt und Hilfsgüter für die Ukraine verstaut. Thomas Schmidt vom Zoll, was haben Sie denn bisher schon so gefunden?
Ja, wir hätten hier zum Beispiel gerade erst Anfang des Jahres in Stuttgart beschlagnahmt 5000 Trinkhalme.
Und wie kann das der Ukraine im Krieg gegen Russland helfen?
Naja, mit der nötigen Präzision und durch den Einsatz von kleinen Projektilen und Pressluft kann so ein Trinkhalm sehr großen Schaden anrichten. Wir sprechen hier von alternativen Waffensystemen.
Ah ja. Und wie wär's hiermit?
Das ist die Panzerfaust von Daniela Klette. Erstens dürfen wir Asservate aus laufenden Verfahren leider nicht verschicken. Und zweitens müssen wir die für die Bundeswehr zurückhalten. Irgendwie muss die im Notfall ja kriegstüchtig sein. Außerdem haben wir noch das hier. Gefälschte Luxushandtaschen von Louis Vuitton und Gürtel von Dolce & Banana.
Und was sollen die bringen?
Ja, alles Luxusprodukte, die es in Russland nicht mehr zu kaufen gibt. Jetzt stellen sich die Enttäuschung vor, wenn die Russen diese Taschen erbeuten, verschenken und dann Ärger zu Hause kriegen, weil das nur billige Plagiate sind. Zermürbungstaktik ist das Stichwort.
Also mit Verlaub, aber was sind denn das für dämliche Ideen? Hier gucken Sie mal. Schlagringe, Messer, Reichsbürgerwaffen. Das könnte doch alles helfen.
Das stimmt, aber wir müssen ja auch aufpassen, nicht allzu sehr zur Kriegspartei zu werden.
Ja, aber all das andere Zeug bringt doch nichts. Als nächstes sagen Sie noch, Sie schicken diese Fahrräder hier in die Ukraine.
Was sollen die Ukrainer denn mit Fahrrädern? Viel besser, wir erwarten da bald 20.000 Elefanten aus Botswana.
Und die wollen Sie in die Ukraine schicken?
Aber selbstverständlich. Kriegselefanten waren früher ein probates Mittel. In Europa wurden sie das letzte Mal 216 vor Christus eingesetzt. In der Schlacht am Metaurus. Verstehen Sie? Taurus, Metaurus. Alles das Gleiche.
Oh Mann. Ja, vielen Dank und damit zurück nach Hamburg.
Take it from the playgrounds and take it from the bums. Take it from the hospitals and squeeze it from the slums. All the kids make pistols with their fingers and their thumbs. Advertise a revolution, arm it when it comes. We're cooking up the zeros, we've been doing all the sums. The judgment of this court is we need more guns. Stop. Everything's gone so crazy. Everything tangled in blue. Everyone's gone fucking crazy. Maybe I'm crazy too.
Vergangene Woche tagte in Hamburg wieder der PUA, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss der hamburgischen Bürgerschaft zur Cum-Ex-Affäre. Er will herausfinden, was Olaf Scholz als Bürgermeister und sein Nachfolger Peter Tschentscher, der damals Finanzsenator war, damit zu tun hatten, dass an der privaten Bank, die mit Cum-Ex Schmu betrieb, über Jahre die fälligen Steuerforderungen erspart blieben. Der Christdemokrat Dennis Gladiator zückt das Schwert gegen Olaf Scholz.
Weil Herr Scholz ist der König der Amnesie, der sich an nichts erinnern will, der keinen Beitrag zur Aufklärung geleistet hat. Dass Herr Scholz sich zunächst auf das Steuergeheimnis beruft, als ihm das wegbricht und ihn nicht mehr schützen kann, bricht bei ihm plötzlich die Amnesie aus. Ein Bundeskanzler, ein ehemaliger Bürgermeister, der jedes Detail dieser Stadt und dieses Landes vermutlich kennt, will von diesem Vorgang plötzlich gar nichts mehr wissen. Meine Damen und Herren, das glaubt Ihnen und das spüren Sie doch, wenn Sie durch diese Stadt und dieses Land gehen, wirklich keiner in diesem Land.
Aber Scholz lächelt alles beharrlich weg.
Entspannt euch, Leute. Also, diese Message würde ich gerne auch hier aussenden.
Denn er weiß, der PUA kann noch Jahre tagen, solange Scholz sein Schlussfazit bereits gezogen hat.
2,5 Jahre, unglaublich viele Anhörungen, unglaublich viele Akten haben nur ein Ergebnis gebracht. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat.
Und eines ist gewiss, der Ausschuss wird immer weiter tagen.
23. März 2025. Der Ausschuss sichtet in seiner 32. Sitzung mehrere Erinnerungslücken, die angeblich von Scholz selbst stammen, an deren Verlust er sich aber in früheren Befragungen nicht erinnern konnte. Gutachter bescheinigen den meisten Erinnerungslücken negative Auswirkungen auf Wahrheitsfindung. Der Ausschuss vertagt sich. 22. Mai 2038. Der Ausschuss sichtet weitere Beweise, die von einer Sekretärin in einem Kölner Fundbüro an den Hamburger Senat gemailt wurden. Darin finden sich Hinweise aus einem Laptop, der 2023 als Beweismittel unter mysteriösen Umständen von einem Leasingwagenrücksitz verschwand, dann Mitte 2027 in einer Schule in Kasachstan wieder auftauchte und dort einer deutschstämmigen Lehrerin auffiel, weil auf der Festplatte eine selbstgemalte Schenkungsurkunde über 170 Millionen klebte. Absender OSHH. Dazu die Worte Kölle Alaaf. Die CDU sieht darin einen klaren Beweis, die SPD winkt ab. Man vertagt sich. 12. Oktober 2045. Die 765. Sitzung des Cum-Ex-Ausschusses beginnt nervös. Die 35 Mitglieder aus 17 Parteien sind fast alle neu gewählt und müssen sich zunächst durch 99.589 Aktenordner lesen, in denen es hundertfache Beweise für fehlende Beweise gibt. Manche fehlenden Beweise sind größer als andere, manche wiegen schwer, andere fehlen einfach nur.
Es ist nicht so ganz einfach, wenn Beweise fehlen und sich niemand erinnert. Es ist eben auch schon etwas länger her. Aber wenn sich Zeugen bei der 35. Aussage noch nicht erinnern, dann klappt's vielleicht bei der 99. Die Zeit haben wir ja, wir bleiben dran.
Viele ehemalige Mitglieder der 2035 abgewickelten Partei SPD fragen sich allerdings, ob man wirklich wegen der heute lächerlichen Summe von 170 Millionen, was inflationär einem Durchschnittslohn im Dienstleistungssektor monatlich entspricht, noch Steuergelder für einen Ausschuss aufbringen muss. Der Ausschuss vertagt sich. 25. Mai 2189. Taucher finden unter dem Meeresboden, unter der vor 3 Jahren entdeckten versunkenen ehemaligen Stadt Hamburg, mehrere schwer zugängliche Tunnel, an deren Ende ein Hohlraum mit mehr als 2 Millionen Aktenordnern inklusive Klarsichthüllen, Amnesien und teuflischen Plänen gefunden wird. Schnell wird klar, dass dies der komplette verschollene Cum-Ex-Ausschuss sein muss, der in einem überraschend guten Zustand ist und sensationelle Einblicke in frühere Methoden zur Aufarbeitung von Missständen gibt. Endlich kann der Ausschuss offiziell als abgeschlossen gelten.
Vergangene Woche war wieder Wohnungsbautag in Berlin. Man sah also wieder in viele ratlose Gesichter. Es wird kaum noch gebaut in unserem Land und so herrscht Wohnungsnot. Es fehlen über 700.000 Sozialwohnungen. In den 77 Großstädten der Republik gibt es fast 2 Millionen einigermaßen bezahlbare Mietwohnungen, zu wenig. Und bei den wenigen Wohnungen, die noch auf dem Markt sind, zeigen sich die Vermieter ungewöhnlich kreativ, wenn es darum geht, die lästige Mietpreisbremse zu umgehen.
So, Frau Kröger, da haben wir das gute Stück. Ist das nicht eine Traumwohnung?
Traumwohnung? In der Anzeige stand geräumig.
Naja, für Ihre Größe ist sie schon geräumig. Wenn sie größer wäre, wäre sie auch gleich teurer, ne?
So. Und wie ist das mit den Maklergebühren?
Zahlt selbstverständlich der Vermieter. Sie zahlen nur den Abstand für die Einbauküche.
Welche Einbauküche?
Diese Einbauküche.
Das ist ein Campingkocher.
Ja, praktisch, nicht? Den können Sie kinderleicht rausnehmen, wenn Sie eine eigene Küche einbauen wollen.
Und dafür dann 5.000 Euro Abstand? Aber die Miete bleibt doch wohl wie beim Vormieter.
Sicher doch. Bis auf die 11% Aufschlag für die Modernisierung, die monatliche Umlage für den geplanten Einbau eines Fahrstuhls, die Anschubfinanzierung für die Schaffung einer Hausmeisterstelle, die Dachbodennutzungsabgabe, die Parkplatzgebühr, die Lizenz für die Fahrradständernutzung. Nicht zu vergessen die Gebühr für... Ach, hallo? Weg ist sie. Ich hab es ja gesagt. Diese Mietpreisbremse treibt uns in den Ruin.
Das Einzige, was der Politik in Gestalt der Bauministerin auf dem Wohnungsbautag einfiel, damit mehr gebaut wird, es sollen künftig beim Bauen weniger Regeln zu beachten sein. Dabei ist es doch größte Leistung der Politik und ein immerwährender Quell der Freude, wenn neue Regeln erlassen werden.
Anfang der Woche hatte Bundeskanzler Scholz CDU und CSU noch dazu aufgerufen, den geplanten neuen Abschieberegeln im Bundestag zuzustimmen.
Mehr Transparenz darüber, wer bei der Entstehung von Gesetzen wie versucht, Einfluss zu nehmen. Das ist das Ziel der neuen Regeln beim Lobbyregister.
Zukünftig soll es klare Regeln für diese Fälle geben.
Der Bündnisgrüne kündigte an, sich für eine Verschärfung der Regeln einzusetzen.
Meine politische Kultur, die sich dadurch auszeichnet, dass Bürgerinnen und Bürger die Regeln der Demokratie achten.
Tja. Der Wunsch, alles zu verregeln und die Einhaltung der Regeln bürokratisch zu kontrollieren, gehört zur deutschen Leitkultur, entspringt dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen und dem Wunsch, alle Lebensrisiken auf Null zu drücken und ist, wie Archäologen und Historiker jetzt belegen können, ein Erbe der Antike.
Intensivstation History.
Wie bürokratisch es bereits im alten Rom zuging, beweisen ein weiteres Mal kürzlich entdeckte Fresken in Pompeji. Eines zeigt, wie ein Sklave ein Formular abzeichnet, während ein anderer einem Orgiengast hilft, sich streng nach Vorschrift zu übergeben, um anschließend effizient weiterfressen zu können. Die Forscher sind sich einig, die Fresken illustrieren die Angst, der Lustgewinn der Orgie könne durch suboptimale Abläufe gemindert werden. Rund 1000 Jahre später überträgt sich die Angst vor mangelnder Perfektion auf die vormaligen Barbaren Germaniens. Im sogenannten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation sichern etwa die Handwerkszünfte ihren jeweiligen finanziellen Lustgewinn durch umfangreiche Vorschriften gegen unliebsame Konkurrenz. Eine erstaunlich kommerzielle Triebfeder der Bürokratie, die bis heute fortbesteht. Das Motto: Für andere sollen möglichst viele Regeln gelten, für mich selbst aber verdammt nochmal gar keine. Das Reinheitsgebot für das Bier wiederum spiegelt schon früh die nicht ganz unberechtigte Angst, der Lustgewinn der Sauforgie werde durch billige und körperlich allzu schädliche Zutaten leiden. So sucht man das Risiko einer unzulänglich durchzechten Nacht zu minimieren. Risikominimierung entwickelt sich in der Folge zum urdeutschen Hobby. Und paradoxerweise mindert dies zunehmend den ursprünglich erstrebten Lustgewinn. Ersatzweise wird nun das Erlassen von Vorschriften zum eigentlichen Träger der typisch deutschen Lust. Besonders anschaulich zeigt sich das heute etwa im Verfahren zur Zulassung von Windparks im rasanten Deutschlandtempo. Wie Adelbert Sturm von der unteren Baubehörde im Landkreis Lützow-Quagelheide freimütig bekennt.
Ja, jedes Mal, wenn ich die notwendigen 30 vollen Aktenordner von einem Antragsteller erhalte, ist das für mich einfach der größte vorstellbare Orgasmus. Weniger Vorschriften wären lange nicht so geil.
Doch paradox bleibt sie, die Liebe der Deutschen zur Bürokratie. Während wir im Kleintierzuchtverein lustvoll darauf pochen, dass der Schnabel des ostpfälzischen Perlhuhns maximal 0,75 Grad nach unten geneigt sein darf, prangern wir 5000 neue Beamtenstellen für die Kindergrundsicherung lautstark an. Wir sind schon ein skurriles Völkchen, aber schuld daran sind eben die Römer, die bekanntlich als Erste gesponnen haben.
What is about is something you've all ring. What rhythm has come, what keeps me roaring. This is the next big thing is here. That's a revolution's near. That to me I'm think quite clear. That it's all just a little bit of history repeating.
Zum Schluss noch einmal zum Ärztemangel. Das Phänomen ist ja nicht neu. Und dass Operationen teuer sind und die Krankenkassen in Finanznot auch nicht. Wenn der Landarzt fehlt, dann müssen sich Patienten eben beherzt selbst behelfen. Wie in den 70ern des vergangenen Jahrhunderts von Loriot schon visionär geschildert.
Tupfer. Schere. Messer.
Sie sind Augenzeuge eines chirurgischen Eingriffs, ausgeführt von Elfriede Kreuzmann, 48, Hausfrau und Mutter. Frau Kreuzmann, um was für eine Operation handelt es sich?
Um meinen Schwager, Hagen.
Ich meine, wo und wie greifen Sie ein?
Ich mache meinen Schwager den Blinddarm raus.
Ah ja. Aber wäre da nicht Ihr Herr Schwager vielleicht doch besser in ein Krankenhaus?
Krankenhaus? Bei den Preisen? Nee, das ist vorbei. Messer. Im modernen Haushalt macht man heute alles selbst. Ich streiche meine Küche selbst, ich repariere meine Steckdosen selbst, Gabel. Meine Sitzgruppe habe ich selbst gepolstert.
Und Sie operieren auch selbst?
Ja.
Wie schaffen Sie das neben Ihrem Haushalt?
Wenn ich operiere, dann essen wir auswärts. Ich muss ja die Instrumente kochen. Klammer.
Natürlich. Frau Kreuzmann, wo haben Sie Ihre Fachkenntnisse erworben?
Ich lese die Illustrierten hauptsächlich. Pink City. Im Fernsehen kommt ja auch so alles Mögliche vor mit Operationen und so. Na, und dann das Buch hier, Tupfer.
Ah ja, ein medizinisches Fachbuch mit dem Titel... Wir bauen uns eine Durchreiche und andere Sachen zum Selbermachen.
Seite 96.
Wir operieren selbst.
Klammer.
Alles mit Bildern. Zeig doch mal dem Herrn die Bilder.
Da steht alles drin. Auch Herztransplantation. Herztransplantation.
Ah ja.
Tupfer, Pinzette.
Ist das da der Blinddarm?
Wo?
Da.
Ja. Nadel umfahren.
Frau Kreuzmann, sind Sie sicher, dass sich Ihr Schwager auf dem Wege der Besserung befindet?
Wie? Besserung? Dem hat doch nichts gefehlt.
Sie haben doch seinen Appendix entfernt.
Was habe ich?
Sie haben Ihrem Herrn Schwager soeben den Blinddarm entfernt oder etwas Ähnliches.
Entfernt? Ich hab's rausgemacht und wieder reingemacht. Dem fehlt nichts.
Ach so.
Das war nur zur Übung.
Zur Übung?
Ich muss eine Operation erstmal üben, ob Sie es nun glauben oder nicht.
Ja, ja.
Mein Gott, Herr Meisenbach, ist doch was anderes, ob ich einen Huhn ausnehme oder meinen Schwager.
Ach ja?
Fertig.
Frau Kotzmann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
An der NDR Info Intensivstation haben heute mitgewirkt Stefan Fritsche, Peter Stein, Hartmut Grave, Richard Berkowski, Stephanie Ray, Friedemann Weise, Uli Winters, Marco Grün, Florian Neumeier, Beke Schulmann und Konrad Winkler. Ich bin Markus Schubert, das war meine letzte Intensivstation und die letzte Folge überhaupt gibt es kommenden Montag, 21.03 Uhr auf NDR Info und natürlich als Podcast. Ab dem 29. April startet hier im Radio, immer montags und donnerstags ab 20.15 Uhr, Mitreden, Deutschland diskutiert, eine neue Sendung der ARD-Infoprogramme. Und was wird aus der Satire? Es gibt weiter Beiträge im Radio, wie bisher tagsüber auf NDR Info. Und als Podcast gibt es erstmal noch den satirischen Monatsrückblick der Intensivstation. Und dann, nach der Sommerpause, folgt etwas Neues. Seien Sie gespannt.
NDR Info Intensivstation. Die Radiosatire.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.